Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Wir sprechen mit Gästen aus Politik, Selbstverwaltung und Wissenschaft über Themen aus Gesundheitspolitik und Versorgung ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah. In der ersten Folge ist heute der unparteiische Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, Professor Josef Hecken, zu Gast. Mit ihm spricht Dr. Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der DKG.
Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Hecken, bei uns in der DKG. Heute zum ersten Mal unser neues Format. Die DKG spricht mit besonderen Persönlichkeiten, Akteuren des Gesundheitswesens, um aktuelle Themen oder vielleicht auch längerfristige Strategien zu besprechen und tauscht sich aus. Dass Sie dabei sind, freut mich sehr. Wir sind beide Rheinland-Pfälzer, haben also gemeinsame Wurzeln, zumindest in der Heimat. Sie sind dann später im Saarland politisch aktiv gewesen, erst als Staatssekretär, dann als Minister. Dann kam der Wechsel nach Bonn zum Bundesversicherungsamt und jetzt seit fast 10 Jahren in Berlin als unparteiischer Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses. Herzlich willkommen, Herr Hecken.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, Sie haben vor einigen Wochen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben, bei dem es auch um die Struktur der Krankenhäuser ging. Wie viele Krankenhäuser brauchen wir eigentlich zukünftig noch? Wie sollte die Versorgungslandschaft entwickelt werden? Das hat zu vielen Äußerungen auch aus der Krankenhausszene geführt. Das können Sie sich vorstellen. Auch bei uns in der DKG haben wir uns gefragt, ja, warum macht das der unparteiische Vorsitzende des GBA? Und ist das nicht auch ein Problem dann in seiner Funktion, hier unparteiisch dieses doch sehr wichtige Gremium im Gesundheitswesen führen zu können, wenn er sich auf so eine bestimmte Zielrichtung festlegt, die Politik ja selbst sich noch nicht getraut hat zu formulieren?
Ja, also ich kann natürlich die unterschiedlichen Reaktionen verstehen, ist ganz klar. Die waren mir auch vorher bewusst. Ich gebe natürlich kein Interview, weil ich samstags nachmittags keine bessere Beschäftigung habe. Der Hintergrund ist ein ganz einfacher, was Ihre Sorge um die Unparteilichkeit angeht. Glaube ich, an 3 einfachen Beispielen klar machen zu können, dass hier kein Grund zur Besorgnis besteht in meinem Unterausschuss. Also im Unterausschuss Bedarfsplanung ist zum einen die gestufte Notfallversorgung am Ende auch mit den Stimmen der DKG beschlossen worden. Und wenn Sie die Vorstellung des Krankenhausplans NRW in der letzten Woche verfolgt haben, wenn Sie das Positionspapier kommunaler Großkrankenhäuser anschauen, wenn Sie das sehen, was die leitenden Krankenhausdirektoren sagen, dann scheint das doch ein relativ ausgewogener Kompromiss gewesen zu sein. Also vor diesem Hintergrund, erstes Beispiel, glaube ich, beweist, dass die Unparteilichkeit gegeben ist. Zweites Beispiel, das ich an der Stelle erwähnen will, sind die Beschlüsse über Zentren und Zentrumszuschläge. Auch hier einvernehmlich beschlossen, ob wir schon am Ende der Fahnenstange sind. Das muss die Zukunft zeigen. Da diskutieren wir im Augenblick streitig drüber. Aber auch das ist unter meiner Führung auch im Unterausschuss so über die Bühne gegangen, dass am Ende alle Akteure semi-zufrieden waren. Und das ist ja immer das Wesen eines Kompromisses. Drittes Beispiel, Sicherstellungszuschläge, auch Bedarfsplanung. Auch mein Unterausschuss hat, glaube ich, auch bis hin zur Lex Helgoland vernünftig funktioniert. So, damit sind wir beim eigentlichen Thema, dieses Interview in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es ist ja eigentlich keine Überraschung, dass man sich auch als unparteiischer Vorsitzender des gemeinsamen Bundesausschusses Gedanken machen muss über die zukünftige Struktur der Krankenhauslandschaft und über die zukünftige Verzahnung von ambulant und stationär. Und ich bin ja nicht der Erste, der auf diese Idee gekommen ist. Wir haben in der letzten Woche in Nordrhein-Westfalen erlebt, dass ein neuer Krankenhausplan nach einem sehr, sehr langen Verfahren, das ich natürlich verfolgt habe, vorgestellt worden ist, bei dem eben weg von der Bettenplanung hin zu einer Leistungsplanung gegangen worden ist und bei dessen Vorstellung der Minister gesagt hat, die Konsequenz muss sein, regionale Grundversorgung in erreichbarer Nähe, Schwerpunktbildung, um eben den wirtschaftlichen Betrieb von Krankenhäusern zu ermöglichen und um Qualität damit verbunden, automatisch noch mehr zu steigern. Denn ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, dass Patienten in bundesrepublikanischen Krankenhäusern schlecht versorgt werden. Und der dritte Punkt, und da bin ich Karl-Josef Laumann dankbar, dass er das ausdrücklich auf den Punkt gebracht hat. Er hat gesagt, wir müssen den unkoordinierten Prozess der Schließung von Krankenhäusern stoppen. Am Beispiel NRW. 400 Krankenhäuser hatten wir vor 10 Jahren. Ob das zu viel oder zu wenig war, will ich gar nicht sagen. Heute haben wir 350. Die Landesregierung hatte keinen Einfluss auf irgendeine Schließung, sondern das ist so entschieden worden. Der VLK spricht hier von einer kalten Strukturbereinigung und die kommunalen Großkrankenhäuser sagen, dass hier eben Fehlanreize durch DRGs gegeben werden. Und das war das Anliegen. Ich habe in diesem Interview davon gesprochen, dass wir Umstrukturierungen brauchen, auch sicher weniger Häuser, dass wir Schwerpunktbildungen brauchen und dass das planvoll vorgehen muss. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich natürlich, dass die Deutsche Krankenhausgesellschaft darüber nicht amüsiert ist. Ich sehe darin aber einen Diskussionsanstoß, weil wir ansonsten Gefahr laufen, dass wir versorgungsnotwendige Häuser aus wirtschaftlichen Gründen verlieren und einen, Drang hin zu elektiven Leistungen mit relativ hohen DRG-Ausstattungen haben. Und das ist das, was ich am Ende des Tages nicht will, das, was auch der Bürger nicht will. Und vor diesem Hintergrund habe ich das als Diskussionspunkt angesehen. Die Krankenhausplanung liegt bei den Ländern. Der Bundesgesetzgeber muss handeln. Aber wir sollten uns vielleicht in der Selbstverwaltung vorher Gedanken darüber machen, in welche Richtung wir wollen.
Das, was Sie beschreiben, dass Krankenhäuser im Prinzip ohne Einfluss der Politik oder ohne direkten Einfluss, ohne direkte Entscheidung der Politik aufgeben, schließen müssen, zum Teil auch aus wirtschaftlichen Gründen, ist ja auch das, was wir beklagen. Insofern der Begriff des kalten Strukturwandels, den Sie auch verwendet haben, den sehen wir ja auch. Und was wir eben sehen, ist, dass die Politik versucht, über immer schärfere Rahmenbedingungen, engere Rahmenbedingungen für die Leistungserbringung und auch zum Teil schwierige Finanzierungsbedingungen, Stichwort Investitionsförderung, die Krankenhäuser insofern, ich sage das mal so, in die Enge zu treiben, dass weniger Krankenhäuser am Ende übrig bleiben, weil das wahrscheinlich die Idee ist, die auch die Politik im Hinterkopf hat. Aber man traut sich eben nicht, dann auch Farbe zu bekennen und im Rahmen der Krankenhausplanung, Sie haben gesagt, ja, die Länder sind dafür verantwortlich, klar zu definieren, welcher Standort soll was machen und wo sollen möglicherweise auch Fusionen entstehen. Ob das jetzt in NRW passiert, ich glaube, das müssen wir aufmerksam beobachten, aber da komme ich wieder zum GBA und seiner Rolle zurück. Es ist ja oft so, zumindest erleben wir es so von Seiten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, dass auf diesem Weg der Gesetzgeber Anforderungen dem Grunde nach formuliert, eine Qualitätsrichtlinie für dies oder für jenes, bestimmte Strukturrichtlinien beauftragt an die gemeinsame Selbstverwaltung. Und das wird dann dort diskutiert. Und das ist so das Gefühl, was wir dann oft mitnehmen. Der Gesetzgeber gibt diesen Auftrag der schärferen Rahmenbedingungen, der Begrenzung von Leistungsmöglichkeiten mit dem Ziel der stärkeren Zentralisierung an die gemeinsame Selbstverwaltung. Dort wird dann sehr lange zum Teil diskutiert in vielen, vielen Unterausschuss- und Ausschusssitzungen und man kommt dann zu einem Ergebnis, was für uns, und ich nehme an, das können Sie auch ein Stück weit nachvollziehen, oftmals frustran ist, weil wir dort eben auch erleben, dass die GKV-Seite natürlich immer geschlossen stimmt und im Zweifelsfall genau dieses Ziel auch verfolgt. Und insofern finde ich es richtig und so habe ich Sie verstanden, dass Sie sagen, die Politik soll sich bekennen zu dem, was sie auch tatsächlich machen möchte und soll nicht diesen Umweg gehen. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Also nordrhein-westfälische Gesundheitsminister hat bei seinem Leistungsplanungskonzept die derzeit gültigen GBA-Beschlüsse hinsichtlich der Notfallstufen der Erreichbarkeit zugrunde gelegt. Er ist aber zum Beispiel, was die Erreichbarkeit angeht, und das bedeutet mehr regionale Versorger, von dem 30-Minuten-Zeitkorridor, den wir als maximale Erreichbarkeitsgrenze definiert haben, auf 20 Minuten runtergegangen. Das ist ein mutiger Schritt von Karl-Josef Laumann. In ländlichen Gebieten kann das auch zu Problemen führen, im Ruhrgebiet im Zweifel nicht. Aber ich glaube schon, dass Politik zumindest im Sinne dessen, was ich als Jurist gelernt habe, Inhalt, Zweck und Ausmaß einer gesetzlichen Ermächtigung müssen dem Grunde nach im Gesetz definiert und ablesbar sein, dass der Gesetzgeber schon klar Position beziehen muss und sagen muss, ich möchte eine Schwerpunktbildung haben, weil es einen Zusammenhang zwischen Menge und Qualität jedenfalls bei bestimmten Leistungen gibt. Bei der Hüfte haben wir ihn nicht gesehen, beim Knie-Tap sehen wir ihn, beim Bauchaortenaneurysma sehen wir ihn auch. Das kann man ja alles nicht so einfach und primitiv, wie es gelegentlich diskutiert wird, sehen. Dass der Gesetzgeber sich klar dazu bekennt, dass wir regionale Erreichbarkeit haben wollen und dann notfalls auch andere Finanzierungsinstrumente zur Verfügung stellt. Wenn ich sage, ich will Spezialisierung, dann bedeutet das, wenn ich das mit Struktur- und Qualitätsanforderungen verbinde, dass das kleine Haus in der Fläche wirtschaftlich diese Bedingungen nicht erfüllen kann. Und dann muss ich darüber nachdenken, als Gesetzgeber muss das Instrument der Sicherstellungszuschläge verändert werden. Wir haben zwar heute die berühmte Liste, wonach bis zu 800.000 Euro auch ohne Defizit bezahlt werden können. Aber dann muss ich mir doch Gedanken über die Grundfinanzierung machen. Nur mit bisschen Allgemeininternistik, mit einer Stroke Unit, die ich vor Ort vorhalten muss, vielleicht noch mit einer Chest Pain Unit und ein paar Blinddarmoperationen kann ich ein kleines Haus in der Fläche nicht wirtschaftlich betreiben. Wenn ich mich dann als Politiker hinstelle und sage, ich garantiere euch aber diese Versorgung, dann muss ich das auch mit Geld hinterlegen. Und das habe ich ja in diesem Interview auch gesagt. Das ist nur von manchen nicht gelesen worden. Wobei ich sagen muss, ich hatte es Ihnen eben schon gesagt, die Reaktionen aus der Krankenhauslandschaft waren durchaus geteilt. Es gab mehr zustimmende Äußerungen als negative. Die negativen waren ein bisschen brutaler, aber gut, das ist ja unser Job. Dann muss ich doch darüber nachdenken, wenn ich ein zunehmend multimorbides Klientel in der Fläche habe mit allgemeinen Multimorbiditätsmalessen und ich will Zentren bilden und diese Patienten sind möglicherweise nicht zentrumsbehandlungsbedürftig. Wie kann ein kleines Haus eine vernünftige Refinanzierung und Finanzierung gewährleistet bekommen? Und dann muss ich über Pauschale nachdenken. Wir haben vor einigen Jahren, da waren Sie auch dran beteiligt, die Geriatriepauschale eingeführt. Ob die jetzt wunderbar funktioniert, weil alle Häuser oder viele Häuser gerade immer 14 Tage diese Pauschale in Anspruch nehmen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich muss dann in diesen Fällen, ich sage es jetzt mal ganz platt, in denen es darum geht, einen älteren Menschen wohnortnah, sag ich mal, ein bisschen aufzubauen, wo vielleicht die Frage überhaupt ist, bedarf es hier elektiver Maßnahmen oder nicht, dann muss ich dieses Bedürfnis auch entsprechend nicht nur politisch formulieren, sondern auch finanziell hinterlegen. Und dann muss ich weg von der leistungsbezogenen Vergütung hin zu mehr Pauschalvergütungen. Und dann wird da ein Schuh draus. Das kann aber nicht der GBA. Da muss der Gesetzgeber sagen, das möchte ich. Und wenn er das sagt, dann werden wir das umsetzen. Und dann, glaube ich, kommt am Ende auch ein vernünftiges Gesamtkonzept raus. Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, wird nicht funktionieren. Das führt zu, ich nenne es Kannibalisierung. Jeder sucht sich seine Lieblingsleistungen raus.
Und das, was Sie beschreiben, ist in der Tat ja auch genau das Problem, dass die Reihenfolge eigentlich nicht stimmt. Ja. Man hat ein Finanzierungsinstrument, so wie Sie es zu Recht beschrieben haben, mit all den Problemen. Und man macht parallel dazu Tendenzen in Richtung mehr Zentralisierung von bestimmten Leistungen, ohne aber gleichzeitig oder im Vorfeld die Frage der Finanzierung der dann verbleibenden Standorte oder der Standorte, die diese Spezialaufgaben nicht mehr erbringen dürfen, ohne dass man beantwortet hat, wie die denn wirtschaftlich überleben können. Und ich glaube, wir sind uns einig, die Regelung da mit den 400 und 800.000 Euro ist nicht zielführend an dieser Stelle. Wir brauchen also ein Finanzierungsinstrument, was dieser inhaltlichen Logik, die man jetzt politisch verfolgt, die ja in Teilen durchaus auch fachlich, inhaltlich nachvollziehbar ist, die dadurch auch unterlegt wird. Und das macht es auch uns so schwer, und ich denke, das können Sie auch nachvollziehen, dann im GBA beispielsweise manchen Dingen zuzustimmen, weil wir wissen, wenn wir dort jetzt eine solche Regelung in Richtung mehr Zentralisierung bekommen, dann drehen wir manchen Standorten den Hahn zu, faktisch, wirtschaftlich betrachtet, weil sie eben in ihrer Leistungserbringung so beschränkt werden, dass sie ihre komplette Infrastruktur und Bereithaltung und Vorhaltung nicht mehr refinanzieren können. Ich glaube, da müssen wir wahrscheinlich auch gemeinsam der Politik deutlich erklären, dass man hier diese Zusammenhänge auch erkennen muss und insofern die Finanzierungsbedingungen auch den inhaltlichen Zielen von Gesundheitspolitik und Krankenhauspolitik folgen müssen.
Ja klar, Herr Dr. Gass, Sie kennen mich ja so lange und so gut, dass Sie wissen, dass ich üblicherweise auch die Zeitpunkte von Äußerungen, sage ich mal, plane. Und alle politischen Parteien sind in ihren Wahlprogrammen angetreten, jetzt mal unabhängig davon, wie die Bundestagswahl ausgeht, dass sie gesagt haben, wir müssen eben zum einen mal wieder über die Sektorengrenzen nachdenken. Das kennen wir ja, seit wir als Kinder im Westerwald oder wo auch immer gestillt wurden. Wir müssen zum anderen aber auch zu vernünftigen Strukturen kommen. Mhm. Keiner hat aber die Frage beantwortet, wie das passieren kann. Und für mich ist das doch der völlig falsche Denkansatz, wenn ich abwarte, bis ein in der Grundversorgung politisch als bedarfsnotwendig erachtetes Haus ins Defizit läuft, um ihm dann gnädigerweise das Defizit zu decken. Oder wenn ich sage, naja, damit es dir nicht ganz so dreckig geht, kriegst du 400 oder 800.000 Euro und dann kannst du mal gucken, dass du damit klarkommst. Nein. Die Planungssicherheit und die Finanzierungssicherheit muss vorher gegeben sein, damit ich als Krankenhausträger dann meine Struktur darauf ausrichten kann. Und das habe ich doch im Saarland gelernt. Nur ist das Saarland ein sehr kleines Bundesland, deshalb kennt man jedes Krankenhaus, was da ist. Jedes Krankenhaus hat versucht, egal ob die Menge am Ende das als erträglich hat darstellen lassen, sich zu spezialisieren, um ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Damals war Krampfadernziehen so mal ganz modern. Und da hat jede Einrichtung irgendeinen Pseudospezialisten gesucht. Wenn der nicht da war, dann hat man einen Proktologen geholt. Und das kann doch nicht die Zukunft sein. Und das kombiniert mit dem Rückgang der Investitionsquote, das ist doch die andere Seite der Medaille, 3% Investitionsquote aktuell. Vor 30 Jahren hatten wir noch 25% Investitionsquote. Und wenn Sie das aus den DRGs finanzieren müssen, dann sind Sie platt. Und da muss es politische Entscheidungen geben. Und deshalb habe ich bewusst gesagt, da musst du den Damen und Herren, also nicht nur um die Deutsche Krankenhausgesellschaft zu provozieren oder um andere zu erfreuen, sondern auch um Politik mal den Handlungsrahmen klar zu machen, da musst du auch den klaren Appell an die richten, wenn ihr Grundversorger wollt, dann müsst ihr es machen. Und die Großen, die dann die Claims unter sich abstecken, der eine macht Orthopädie, der andere macht Kardiologie, sag ich mal, mit großen Fallzahlen, die können dann natürlich wirtschaftlich agieren, weil mit jedem Fall natürlich die Vorhaltekosten auf mehr Fälle umgelegt werden können. Dann macht das insgesamt Sinn.
Jetzt waren Sie ja als Minister im Saarland auch für Krankenhausplanung.
Ja klar, natürlich.
Insofern kennen Sie,
ich kenn das,
Sie haben das Dilemma ja gerade bestens beschrieben, was da in den Ländern existiert. Auf der einen Seite Grundversorgungsstandorte erhalten zu wollen, wohl wissend, dass Sie mit reiner Grundversorgung, sprich klassischerweise innere Medizin, Chirurgie und vielleicht noch ein bisschen was obendrauf, sich letztlich nicht refinanzieren können. Deswegen mussten die Länder und müssen es ja eigentlich bis heute notgedrungen irgendwie auch Spezialaufgaben zuordnen, die man vielleicht idealerweise stärker zentralisieren würde. Jetzt haben Sie in Ihrem Artikel ja auch gesagt, eigentlich bin ich für eine Grundgesetzänderung, so ist es zumindest rübergekommen, damit die Krankenhausplanung auf den Bund übergeht. Jetzt sind Sie nicht mehr Minister in einem Bundesland, von daher kann man das wahrscheinlich etwas entspannter fordern. Wenn Sie noch Minister im Bundesland wären, hätten Sie vielleicht sich anders geäußert. Aber ist das nicht genau der Punkt, wenn der Bund sagt, die Länder machen das nicht ordentlich, Krankenhausplanung. Es ist nicht wirklich das Problem, dass man auch den Ländern eben nicht die geeigneten Rahmenbedingungen eröffnet, um dann die Versorgungsstufen auch so zu definieren und zuzuordnen, dass Krankenhausplanung auch klarer und eindeutiger dann gemacht werden kann, als es heute der Fall ist. Also würden Sie sagen, man soll den Ländern die Krankenhausplanung auf jeden Fall wegnehmen? Oder ist es nicht besser, man versetzt die Länder in die Lage, aus ihrer Sicht eine andere Form von Krankenhausplanung zu machen?
Also man darf ja träumen. Und wenn man das Wort Grundgesetzänderung in den Mund nimmt, ist das ein frommer Traum. Da brauchen wir uns gar nicht drüber zu unterhalten. Ich war von Amts wegen immer Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundesrat, weil der Vorsitz beim Saarland liegt, und habe natürlich immer mit Abscheu und Empörung die alle 3 Jahre kommenden Versuche, Krankenhausplanung auf den Bund zu übertragen oder auf wen auch immer, auf den GBA oder was, mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen. Dafür wird man nie eine Mehrheit bekommen, das ist ganz klar. Ich glaube, der richtige Weg ist, aber dann müssen wir es eben im besten Fall im Konsens oder konfrontativ lösen, oder der Gesetzgeber muss es selber tun. Der beste Weg ist das, was die Allianz kommunaler Großkrankenhäuser in ihrem Denkpapier vom Juni diesen Jahres vorgesehen hat. Die sagen, der GBA soll es machen, aber das sehen manche Beteiligten natürlich ein bisschen anders. Irgendjemand soll klare Stufenschemata definieren, so ähnlich wie die Notfallstrukturen des GBA, wo man eben sagt, zur Grund- und Regelversorgung gehören die und die Versorgungseinheiten, also die Allgemeininternistik, eine Basischirurgie, dann Geburtshilfe, sofern dann eben vor Ort bedarfsnotwendig, dann Kinder- und Jugendmedizin, sofern vor Ort vorhanden. Das soll dann mit bestimmten DRG-Ziffern hinterlegt werden, und dann kann man eben sehen, kannst du mit bestimmten Fallzahlen mit den DRGs das Krankenhaus betreiben oder kannst du es nicht? Und dann muss über Add-on-Finanzierung nachgedacht werden. Dann sehen die eine zweite Versorgungsstufe, in der elektive, planbare Leistungen dann eben auch einer bestimmten Stufe zugeordnet werden. Die Länder sollen dann bestimmte Leistungsmengen definieren. Das muss das jeweilige Land machen, und sollen versuchen, das regional ausgewogen zu verteilen, damit man am Ende des Tages dann noch sauber den Strich ziehen kann. Und dann haben wir natürlich die Spitzenmedizin. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der am Ende des Tages, egal wer jetzt dieses Stufenschema macht, wie gesagt, ich dränge mich nicht nach neuen Aufgaben, obgleich ich noch hinreichend Tagesfreizeit hätte, um auch das noch zu übernehmen. Aber das ist, glaube ich, der richtige Weg. Denn ansonsten sind Sie als Land im Dilemma. Sie haben das in Rheinland-Pfalz erlebt, ein bisschen größer, aber jeder Bürgermeister kann auch nach Mainz kommen. Ich habe es im Saarland erlebt, da kann jeder Bürgermeister im Notfall zu Fuß nach Saarbrücken kommen. Wir haben Häuser, auch in der Grundversorgung, die sind nicht bedarfsnotwendig, weil ein Grundversorger neben dem anderen liegt. Aber Krankenhäuser sind eben nicht nur bedarfsnotwendige Einrichtungen der Daseinsfürsorge, sondern Krankenhäuser sind auch wichtige Wirtschaftsfaktoren regional. Und selbst wenn sie in 2 Orten, die 3 Kilometer auseinander liegen, 2 kleine Häuser haben, wird der Untergang des Abendlandes propagiert, wenn eines dieser Häuser schließt, obgleich dadurch die medizinische Versorgung in keinster Weise beeinträchtigt würde. Und es würde, glaube ich, den Ländern helfen, hier auch politisch durchsetzbarer und nach bundeseinheitlichen Strukturkriterien Entscheidungen zu treffen. Franz Josef Strauß hat mal gesagt, wir dürfen uns auf keinen Fall die Herrschaft über die Krankenhausplanung nehmen lassen, denn mit der Krankenhausplanung gewinnt oder verliert man Landtagswahlen. Und das ist richtig so. Das muss man ganz einfach sehen. Das darf uns aber doch nicht dazu führen, dass wir sagen, naja, wir lassen das einfach so weiterlaufen, und wenn dann ein Träger das Haus schließt, stehen wir alle mit Tremolo in der Stimme betroffen da und sagen, oh schrecklich, was ist jetzt passiert? Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass eben auch das bedarfsnotwendige kleine Haus vor Ort ist. Und wenn jetzt auf einmal alle sagen, Tavi schieben ist lukrativer als Knietaps zu machen und alle schieben nur noch Tavis, dann ist das hübsch für die Patienten, die eine Herzklappe brauchen. Ob es immer bedarfsangemessen ist, ist eine andere Frage. Für die Kniepatienten ist es aber vielleicht suboptimal. Und das war mein Anliegen. Also insofern war die feindliche Willensrichtung, sage ich mal, noch in einem begrenzten Rahmen nur vorhanden.
Also ich kann das, glaube ich, gut zusammenfassen. Unser erstes Teil des Gesprächs, Sie plädieren durchaus, auch wie wir im Übrigen, für mehr Übernahme von Verantwortung der Politik in der Ordnung der Krankenhausstrukturen und weniger über Rahmenbedingungen zufälliges Aussteuern einzelner Standorte. Da sind wir uns, glaube ich, schon einig. Und Bund und Länder müssen sich auch mal gemeinsam darüber im Klaren werden, was sie eigentlich wollen.
Vielleicht noch ein Satz dazu, damit das auch ganz klar ist, weil Sie eingangs ja die Parteilichkeit oder Unparteilichkeit angesprochen hatten. Mir ist natürlich klar, dass ein Krankenhaus Planungsinstrumentarium, das am Ende des Tages ausschließlich darauf hinausläuft, dass GKV in Budgetverhandlungen bestimmt, wo am Ende des Tages ein Krankenhaus ist, weder politisch zustimmungsfähig ist, noch am Ende des Tages auch ein Klima im GBA befördern würde, auf dessen Basis dann noch vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Also vor diesem Hintergrund muss es Weichenstellungen der Politik geben, in deren Rahmen wir dann in der gemeinsamen Selbstverwaltung die Konflikte austragen. Und wenn das so fluppt, wie bei den Sicherstellungszuschlägen, bei den Zentren und bei der Notfallversorgung, dann, glaube ich, kriegen wir auch was gebastelt, was besser ist als die Kannibalisierung, die heute da ist. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass wir wegen oder trotz des Interviews da noch konstruktive Gespräche führen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich komme jetzt zu einem Teilbereich im Bereich der Krankenhausversorgung, der Psychiatrie, wo ja in den letzten 2 Jahren auch wirklich eine deutliche Auseinandersetzung im GBA war, Thema Psychiatrie-Personalverordnung. Ich will aber noch mal einen kurzen Schwenk auch zu dem Interview machen, weil ich denke, dass Sie da uns auch noch mal einen Hinweis geben können, wie das zu verstehen war. Sie hatten sich da auch zum Thema Psychiatrie und Freihaltepauschalen geäußert in einem Zusammenhang, der aus meiner Sicht mal mindestens unglücklich war. Da sind Sie gefragt worden, was Sie da sagen zu diesen Betrugsvorwürfen, Masken und Testen und so weiter. Und dann haben Sie in einem Halbsatz in der Antwort auch gesagt, dass es Sie, ich glaube, irritiert hätte, dass psychiatrische Krankenhausträger, die niemals die Absicht oder die Fähigkeit gehabt hätten, Corona-Patienten zu versorgen, dass die Freihaltepauschalen kassiert haben. Ich sag mal, haben Sie das Rettungsschirmsystem an der Stelle nicht verstanden oder gab es einen anderen Grund, warum Sie das gesagt haben?
Der Zusammenhang ist schlicht und ergreifend unglücklich. Ich habe ja da, also ich habe das Interview jetzt nicht mehr auswendig gelernt, trotz der Erwartung jetzt auf dieses spannende Gespräch. Ich habe da als ersten Satz gesagt, also es gibt weder bei den Krankenhäusern, bei den Doktors mehr oder weniger, auch bei den Kassen, mehr oder weniger Betrüger als im repräsentativen Bevölkerungsdurchschnitt. Dass es auch bei Kassen, sage ich mal, gelegentlich Probleme gab, habe ich als Präsident des Bundesversicherungsamtes festgestellt, als mit der Einführung des mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleichs über Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar die Grundmorbidität in der Bundesrepublik Deutschland um 37% gestiegen ist. Ich kenne Selektivverträge, Hausarztverträge, in denen es kontaktunabhängige Pauschalen gab, allein um Patienten hochzukodieren. Also, das war der eine Teil der Antwort. Der zweite, da habe ich ja nicht gesagt, die betrügen, sondern da habe ich, glaube ich, gesagt, das hat mich verwundert, dass hätte so nicht zusammenstehen sollen. Im Rettungsschirmsystem ist es so gelaufen, dass ein Haus ja nicht nach Belieben einfach sagen könnte, ich nagel jetzt die Tür zu und schicke die Patienten nach Haus, weil 500 Euro für ein leeres Bett besser sind als 300 Euro für ein belegtes Bett, sondern hier sind die entsprechenden Maßnahmen und die Freihaltungen erfolgt auf der Basis in der Regel von Landesverordnungen.
Genau.
So. Und hier hat es möglicherweise, aber das war am Anfang der Covid-Pandemie sicherlich dann auch der allgemeinen Erregung geschuldet. Hier hat es Erwartungen gegeben, was man alles an Betten bräuchte, was an Altersheimpatienten möglicherweise verlagert werden müsste. Hier hat es Fehlsteuerungen gegeben, die am Ende zu dieser Überdeckung geführt haben. Diese, das sage ich hier ausdrücklich, Überdeckung ist aber nicht erfolgt, weil Einzelne in betrügerischer Art und Weise irgendwelche Patientinnen und Patienten nicht behandelt haben. Die Zusammenfassung war ein bisschen unglücklich. Und ich habe das zwar dreimal vorher gelesen, also Sie wissen ja, wie sowas geht. Die machen das ja nicht einfach. Aber das ist mir an dieser Stelle nicht klar geworden, dass hier die Grenze zwischen Betrug und Fehlsteuerung falsch ist und falsch war. Heute würde man das nicht mehr so machen. Und mir sind Reha-Kliniken bekannt, also um das jetzt von der Psychiatrie wegzubringen. Die haben noch Betten freigemacht und haben auf Pflegeheimpatienten gewartet. Und die haben genau die gleiche Vergütung bekommen. Also vor diesem Hintergrund muss ich da wegen einer sprachlichen Unschärfe Abbitte leisten, was ich allerdings sehr ungern tue. Aber das ist ja nun das Wesen und der Vorteil des Katholiken.
Ich glaube, es ist einfach gut, dass wir es nochmal angesprochen haben. Da haben Sie die Gelegenheit
gehabt. Das hat mit Betrug überhaupt nichts zu tun.
Okay. Ich glaube, es ist gut, dass wir es nochmal angesprochen haben, damit da ein Missverständnis auch nochmal ausgeräumt werden konnte von Ihrer Seite. Ja, ich komme jetzt mal zum Thema Psychiatrie-Personal-Richtlinie. Ist ja wirklich ein schwieriges Feld. Ich selbst war ja auch im GBA. Sie erinnern sich, war es schon eine gewisse denkwürdige Sitzung, zumindest jetzt für mich. Ich bin ja nicht so häufig da wie Sie.
Sieben Stunden, ja, das war schon interessant. Und es ist nicht besser geworden dadurch.
Ja, ich frage mal mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was ist denn so Ihre Einschätzung? Haben wir zu viel oder zu wenig psychiatrische Versorgungsangebote, auch vollstationär? Ich meine jetzt Krankenhäuser, Krankenhausbettenversorgung. Würden Sie sagen, wir haben zu viel oder zu wenig oder die ist schlecht verteilt?
Nein, also ich persönlich bin der Überzeugung, dass wir im Bereich der psychiatrischen stationären Versorgung bei allen öffentlichen Proklamationen, man kann viele Patienten ambulant oder semi-ambulant, also in PIAs oder Gott weiß was behandeln, dass wir hier keine Überversorgung haben. Wir haben hier schlicht und ergreifend das Problem, dass wir zu wenig Personal haben, das bereit ist, in der Psychiatrie zu arbeiten, in der stationären Psychiatrie, insbesondere im Bereich des Pflegepersonals und der ärztlichen Professionen. Und das macht ja das Dilemma der PPP-Richtlinie deutlich. Mir wurde vorgeworfen, und manchmal denke ich ja auch nach, das sollte man ja alle paar Tage dann wenigstens mal machen, mir wurde vorgeworfen, als wir die relativ niedrigen Personalvorgaben, die aus der alten Personalverordnung stammen, mit leichten Steigerungen im Bereich bestimmter Intensivbetreuungen, zu Pflichtvorgaben und das noch über 4 Jahre gestreckt haben. Mir wurde als erstes vorgeworfen, du hast die Psychiatrie um 30, 40 Jahre zurückkatapultiert. Halbes Jahr später kamen von denselben Adressaten die Briefe, wo kriegen wir das Personal her? Das, was vor 30 Jahren Versorgungsstandard war, heute längst überholt sein müsste, das können wir nun doch nicht erfüllen. Und das macht das ganze Dilemma deutlich. Wir haben, weil das Witching-Gutachten komplett in die Hose gegangen ist. Ich formuliere bewusst diese harte Aussage. Wir haben im Prinzip bis heute kein vernünftiges Personalbemessungsinstrument, das wir dann eben auch in der Richtlinie zugrunde legen können. Und da ist meine große Hoffnung das Plattformmodell. Ich fördere ja jetzt die Berechnung der Auswirkungen dieses Plattformmodells im Innovationsfonds, weil die zwar ein wunderbares Modell ermittelt haben, aber nicht genau wissen, wie wirkt sich das in der Versorgung aus. Und ich möchte vermeiden, dass ich wie der Blinde über die Farbe sprechend jetzt irgendein Modell in den heiligen Stand einer Richtlinie erhebe und am Ende des Tages stehen wir wieder alle mit dem kurzen Höschen da und wissen nicht, wo die Leute herkommen.
Jetzt dauert es ja noch ein bisschen, bis das Plattformmodell kommt. Das wird noch ein paar Jahre dauern. Es ist eben einfach so, es gibt ja viel Unzufriedenheit mit der Pflege, mit der Psychiatrie-Personalrichtlinie. Jetzt haben Sie wahrscheinlich auch mitbekommen, die Gesundheitsminister der Länder haben 16:0 Beschluss gefasst, wo sie auch an den GBA appellieren, sich mit der Richtlinie noch einmal zu befassen, auch durchaus an einigen Stellen noch mal grundsätzlich nachzudenken. es soll ja auch eine gewisse Form von Evaluierung geben. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Können Sie sich vorstellen, dass Sie auch als unparteiischer Vorsitzender tatsächlich da sagen, wir gehen dann nochmal ran an diese Knackpunkte und prüfen wirklich, ob wir da Veränderungen vornehmen, auch noch bevor das Plattformmodell kommt? Oder würden Sie sagen, das lassen wir jetzt so laufen, bis dann vielleicht das Plattformmodell als besseres Instrument das jetzige ablöst? Oder würden Sie sagen, ja, wir gucken uns das nochmal wirklich genau an und nehmen diese Sorgen zum Anlass, kritisch drauf zu gucken, was da gemacht wurde?
Ja, Herr Dr. Gass, Sie haben ja eben zu Recht diese denkwürdige Sitzung angesprochen, wo wir uns ja auch im Vorfeld bis zur letzten Sekunde bemüht haben, dann noch irgendwas gemeinsam zusammen zu kriegen, was dann am Ende an der Dokumentation einrichtungsbezogen gescheitert ist. Das habe ich ja noch wie heute im Kopf. Mhm. Wir haben ja gar nicht über die Zahlen gestritten. Mhm. Aber wenn diese Zahlen nicht darstellbar sind, also die Personalvorgaben, wenn andere Strukturanforderungen nicht darstellbar sind, dann müssen wir, und das erkläre ich ja auch ausdrücklich, dann müssen wir, ohne jetzt zu sagen, ja, in 7 Jahren haben wir das Plattformmodell gerechnet, dann müssen wir das Thema nochmal auf die Agenda setzen. Denn wir haben uns doch jetzt, um das mal ganz simpel auszudrücken, über die Runden geholfen, indem wir wegen Covid und wegen anderer Dinge immer wieder verlängert haben, die Erfüllung der Personalvorgaben. Das kann es ja nicht sein. Wir haben ein bisschen mehr alleine gelassen bei der Psychosomatik, weil wir da die ganz großen Probleme haben. Wir haben ein bisschen weniger alleine gelassen beim Pflegepersonal. Wir haben jetzt ja den Auftrag, nachdem der Gesetzgeber uns zuerst den relativ sinnentleerten Auftrag gegeben hatte, pro Bett dann einen Psychotherapeuten auszuweisen, den neuen Auftrag, das jetzt irgendwie einrichtungs- und morbiditätsbezogen zu definieren. Und dieser Auftrag ist für mich eigentlich die, Einfallschneise dafür, dass wir sagen, so, wenn wir jetzt an die Psychotherapeuten rangehen, wo manche am liebsten an jedem Bett 3 stehen hätten, andere sagen, naja, ein halber reicht auch, dann müssen wir die anderen Personalvorgaben uns anschauen, dann müssen wir uns die ein oder andere Strukturvorgabe anschauen und ich sag's, weil das ja Ihr großes Anliegen war, auch vielleicht die eine oder andere Dokumentationspflicht. Es war damals aus der Not geboren. Wir hatten die gesetzgeberische Frist gerissen. Das Witching-Gutachten ist mittlerweile der Gegenstand von 1000 Prozessen. Auf der Basis haben wir im Prinzip im Blindflug eine Landung versucht. So, jetzt sind wir auf dem Hudson River gelandet. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die Patienten dann noch aus dem Flugzeug rauskriegen, um das mal ganz einfach zu sagen. Also grundsätzlich ja, nicht erst wieder Vorlage in 7 Jahren, okay. Sondern ich bin bereit, auch vorher darüber zu diskutieren.
Ja, vielen Dank. Ja, so gegen Ende des Gesprächs würde ich gerne noch mal so auf die Arbeit in der Selbstverwaltung eingehen. Der GBA ist ja das große Gremium, das zentrale Gremium der Selbstverwaltung auch. Und wir erleben ja vielleicht auch gemeinsam, ich glaube schon, dass die Arbeit sehr schwierig ist, dass man oftmals, Sie haben das eben in einem Halbsatz gesagt, auch Aufträge vom Gesetzgeber bekommt, das ist zumindest auch unser Eindruck, die schwer umsetzbar sind, wo man sich auch manchmal fragt, ob der Gesetzgeber das nicht vielleicht auch an anderer Stelle oder selbst hätte lösen sollen. Sind Sie zufrieden mit dem, was da aus der Gesetzgebung an Auftrag auf die Selbstverwaltung, auch auf Sie dann in unser Gremium GBA kommt? Oder würden Sie sagen, Mensch, da müsste der Gesetzgeber entweder seinen Auftrag stärker konkretisieren, was er eigentlich am Ende wirklich da haben will, oder sich vielleicht auch beschneiden etwas mit dem, was er da weitergibt? Oder würden Sie sagen, das ist schon alles gut so, wie das läuft?
Nein, das ist natürlich nicht alles gut so. Ich erlebe es ja im Augenblick und wir werden es nächste Woche ja auch erleben bei der Beschlussfassung über 92.6b, also gestufte Versorgung von insbesondere schwer erkrankten, psychisch kranken Menschen. Gelegentlich sind die Aufträge sehr undifferenziert, das ist ganz klar. Gelegentlich sind sie auch in sich widersprüchlich und interessengetriggert. Auf der einen Seite wird dann eben bei der Methodenbewertung der Evidenzmaßstab nach unten gezogen, was man machen kann, wenn der Gesetzgeber das möchte. Auf der anderen Seite wird dann bei irgendwelchen digitalen Apps ein semiprofessionelles Prüfverfahren eingerichtet. Auf der anderen Seite wird dann aber bei Qualitätssicherung, wenn es eben nicht um irgendwelche blinkenden Google-Apps geht oder Gott weiß was, da wird dann ein Maßstab angelegt, wo ich mir gelegentlich auch die Frage stelle, ob wir hier nicht auf einem Weg sind, dass man durch eine zu filigrane Ausgestaltung das Kind auch mit dem Bade ausschütten kann. Ich habe das, als ich Büroleiter bei Blüm war, das habe ich immer in 8 Jahre gemacht, da habe ich das gelernt, man kann einen Chef eigentlich handlungsunfähig machen, indem man ihm entweder null Informationen gibt oder ihn mit Informationen zuschüttet. Und da denke ich manchmal bei der QS dran. Wir sind hier in so einer Position, wo ich ja mich gelingt sogar an fundamentalistische Positionen erinnert fühle, wo es manche gibt, die sagen, man muss mit der Taschenlampe die letzte Ecke im Keller ausleuchten. Und das hatte ich auch in einem Interview gesagt, ohne dass wir wissen, wo Intensivbetten von welcher Qualität stehen. Die haben wir dann auch mit der Taschenlampe gesucht. Also da wird nach dem letzten Staubkorn gesucht, obwohl das für die Krankenbehandlung möglicherweise nicht relevant ist. Auf der anderen Seite haben wir dann so diese Positionierung laissez-faire. Jeder wird das schon gut machen. Und da nehme ich auch die größten Konflikte wahr. Hier einen vernünftigen Mittelweg zu finden und sich endlich mal zu überlegen, wo macht es Sinn und wo kann ich Versorgung verbessern, dadurch, dass ich wirklich die Daumenschrauben anlege, dann kriegen Sie auch Akzeptanz für Qualitätssicherung, wenn der Behandler oder die Pflegeperson sagt, jo, der hat jetzt das Bauchaortenaneurysma, da haben wir ein sehr hohes Mortalitätsrisiko. Wenn die da ein bisschen genauer hingucken, dann ist das okay. Wenn ich aber gelegentlich, das macht das deshalb nicht mehr, am Anfang habe ich es gemacht, die Qualitätsberichte vorstelle. Und dann sage ich, jetzt haben wir wieder 1837 Indikatoren, die wir flächendeckend in der Bundesrepublik Deutschland erfasst haben. Und in den letzten 5 Jahren haben sich von diesen 1837 Indikatoren 1732 nicht verändert. Und bei 20 haben wir einen leichten Fortschritt erzielt. Und bei 3 sind wir in der Qualität runtergegangen. Da stelle ich mir die Frage, ist das noch in einem angemessenen Verhältnis? Und hier, glaube ich, müssen wir eine grundlegende Diskussion führen. Und das haben wir ja beide angestoßen. Wir haben ja im gemeinsamen Bundesausschuss jetzt ja Frau Mark beauftragt mit den Trägerorganisationen. Und Herr Professor Heidecke vom ECOTIC ist ja auch auf dieser Schiene, mal zu sagen, kann man nicht Qualitätssicherung fokussieren auf bestimmte risikogeneigte Bereiche, in den anderen macht man Stichproben, um zu gucken, läuft das, und kann man nicht möglicherweise mit Routinedaten machen, damit diese, ich sag's, obwohl es manche nicht gern hören, diese Formularexzesse, das Personal, das wir dringend in der Patientenversorgung brauchen, nicht von der praktischen Arbeit ablenken.
Also das, was Sie beschreiben, dass wir, ich sage es jetzt mal etwas vereinfacht, viel zu viele Vorgaben haben, die am Ende gar nicht in der Kleinteiligkeit und der Summe wirklich noch relevant sind für das Ergebnis der Patientenversorgung. Das Gefühl haben wir natürlich schon lange. Und ich habe auch, als ich noch Geschäftsführer war im Krankenhausbereich, gesagt, ich sehe mich gar nicht in der Lage, all diese Vorgaben nicht nur persönlich, sondern auch in der Organisation jeden Tag und jede Stunde zu erfüllen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass all das, was da aufgeschrieben ist, auch Eingriffsmöglichkeit für, ist für Kontrollmöglichkeiten durch den MDK, ja, Kürzungsmöglichkeiten. Und das ist natürlich wirklich ein Riesenproblem. Und dafür will ich Sie jetzt auch nochmal an der Stelle sensibilisieren, dass wir da, glaube ich, gemeinsam darauf achten müssen, dass wir dort Regeln schaffen und Regulierungen, auch Kontrollmöglichkeiten schaffen, wo es wirklich relevant ist für die Qualität, für die Patientenversorgung und für das, was wir ja eigentlich als Ziel haben, aber uns an anderer Stelle auch ein Stück weit beschneiden und bescheiden. Dort, wo es am Ende nur darum geht, wie kann ich quasi über eine Kontrolle, wo eine Unterschrift fehlt oder sonst irgendwas dafür sorgen, dass am Ende die Rechnung gekürzt wird oder nicht bezahlt wird. Die Diskussion kennen Sie ja. Wir reden ja da auch vielfach über Milliardensummen, die der MDK dann aus den Krankenhausrechnungen rausprüft, wo dann hochgerechnet wird. Und da heißt es, wir haben 40% falscher Rechnungen. Tatsächlich verbergen sich dahinter ja in aller Regel Mängel in der Dokumentation, weil eben diese Vielfalt der einzuhaltenden Vorschriften gar nicht realistischerweise einzuhalten ist.
Ja, ich will an der Stelle ganz, ganz klar sagen, ich sitze jetzt natürlich nicht hier, um wegen des FAS-Interviews mich jetzt zum Büttel der Deutschen Krankenhausgesellschaft zu machen, um das ganz klar zu sagen. Wir brauchen Qualitätssicherung, wir brauchen auch Kontrollen durch den MDK.
Ja,
das erleben wir ja selber zu Hause, wenn wir nicht von unserer Frau kontrolliert werden, ob wir unsere Pflichten erfüllen, was jetzt Straße kehren und sonst was angeht, dann werden wir vielleicht ein bisschen fahrlässig. Das ist jetzt salopp formuliert. Die Frage ist nur, was sind relevante Parameter? Also wenn ich irgendwo einen Facharztstandard definiert habe oder eine Personalvorgabe zwingend gemacht habe, dann hat das seinen Grund und dann erwarte ich auch, dass die erfüllt werden. Wenn irgendwo bei der TAVI zum Beispiel der Hybrid-OP gefordert wird, dann ist das so. Das muss aber streng getrennt werden von der Frage, wo gibt es dann möglicherweise rein formale Mängel in der Dokumentation, die man möglicherweise im Nachhinein mit einer altersstattlichen Erklärung oder Gott weiß was auch noch heilen könnte. Und das ist das, was ich meine. Also ich will nicht zu einem Punkt, wo ich sage, jo, jeder macht das schon super gut. Die Frage ist nur, wo müssen wir ganz dezidierte Vorgaben machen? Also wo gibt es eine Risikoneigung oder was? Standardprozedur? Erster Punkt. Zweiter Punkt. Welche Sanktionen sollen manche Belanglosigkeiten nach sich ziehen? Da müssen wir kritisch drüber diskutieren. Und da sehe ich auch meine Zukunftsaufgabe drin. Also mein Amlok läuft ganz gut. Also ist nicht mein Amlok, aber die haben sich ein paar Jahre wüst beschwert. Mittlerweile haben sich alle dran gewöhnt. Jetzt haben sie die europäische Nutzenbewertung und die meisten kommen jetzt schon und sagen, wir wollen doch lieber von dir bewertet werden. Das ist nicht der Punkt. Methodenbewertung läuft gut, aber im Bereich der Qualitätssicherung müssen wir im GBA die Grundsatzdebatte führen und da setze ich sehr große Hoffnungen in Frau Mark, gemeinsam mit dem GKVSV mal kritisch zu reflektieren, was ist eigentlich nice to have, aber völlig unnötig? Und was brauchen wir, um Qualität zu gewährleisten? Und damit sind wir wieder bei Schwerpunktbildung. Wenn ich ein großes Haus habe, in dem massenweise bestimmte Prozeduren vorgenommen werden, dann habe ich in vielen Fällen den Zusammenhang zwischen Menge und Qualität. Dann kann ich von einer gewissen Professionalisierung ausgehen. Und dann muss ich mir doch Gedanken machen, wie kann ich dann andere Anforderungen runterfahren. Das sind kommunizierende Röhren. Und wenn wir das in den nächsten 3 Jahren schaffen, solange läuft die Amtszeit noch, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Und das ist auch der Common Sense, den ich mit Frau Mark herbeigeführt habe. Ich habe ihr gesagt, liebe Frau Mark, das ist ja ganze Kleinkram, das ist okay, da schlagen wir uns im Plenum und dann ist das okay. Über das Formular X, Formular Y, Spalte 48. Wir wissen doch manchmal gar nicht, was wir beschließen, wenn wir über das Formular und die Spalte 48 beschließen. Das kann man ja alles machen. Aber parallel dazu muss die Grundsatzdiskussion erfolgen, um die QS wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Und das hat Herr Heidecke ja auch in mehreren Interviews schon gesagt.
Herr Hecken, in 4 Wochen ist Bundestagswahl. Wer wird Minister oder Ministerin nach der Bundestagswahl? Sie selbst?
Nee, um Gottes Willen. Das wäre vielleicht der Wunsch der DKG, dann wäre ich beim GBA weg, aber das schließe ich definitiv aus. Und zwar absolut definitiv. Und wer es sonst wird, das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, egal für die Frau oder für den Mann oder divers, wer es wird, er wird harten Zeiten entgegensehen. Wir haben in den letzten nicht nur 4 Jahren, in den letzten 8, 9 Jahren, eigentlich bei aller Not, die alle Leistungserbringer leiden, Wir haben eigentlich immer nur Leistungen add-on ausgeworfen. Wir sehen im Augenblick eine relativ prekäre Finanzsituation. Das wird bis zur Bundestagswahl sicherlich noch durch großartige Bundeszuschüsse dann alles gestopft werden, weil sich keiner vor die Wähler stellen will und sagen, wir müssen im nächsten Mal mal drüber nachdenken, dass du 1 oder 2% GKV-Beitrag mehr bezahlen musst. Und dann sind wir in der Phase, wo ich wieder an meine Vergangenheit als Sprecher der B-Länder anknüpfen kann. Dann werden wir Spargesetze machen müssen und die mit Sinn und Verstand zu machen, und damit sind wir auch wieder beim Krankenhaus, die mit Sinn und Verstand zu machen, damit nicht einfach mit dem Bunsenbrenner einfach was abgebrannt wird, sondern das mit Sinn und Verstand gemacht wird, das wird die große Herausforderung sein, weil alle daran gewöhnt sind, dass eigentlich immer diskutiert wurde auf einem Niveau, als ob Geld eine unendliche Ressource sei, aber Geld und Personal im Gesundheitswesen sind kostbare Ressourcen, und was mich so bedrückt ist, und das hat auch was mit Arbeitsbedingungen, mit Leistungsverdichtung zu tun, die eben kommen, weil Investitionskosten fehlen. Personal wird für mich zunehmend zur noch prekäreren Ressource als die Ressource Geld. Und dann stehen wir irgendwann da und dann haben wir Geld und haben keinen mehr, der uns pflegt. Und wir sind ja pflegenahe Jahrgänge. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich auch ein gewisser persönlicher Antrieb.
Dann warten wir beide ab, wie es weitergeht nach dem 26. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht.
Mir auch.
Vielen Dank.
Dankeschön, Herr Dr. Gass.
Das war Krankenhäuser im Dialog, der gesundheitspolitische Podcast der Deutschen Krankenhausgesellschaft aus Berlin. Weitere Informationen finden Sie unter www.dkgev.de.